Vielleicht kennt ihr die tragische Geschichte von Horatio Spafford. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt, war ein gläubiger Christ, erfolgreicher Anwalt und Geschäftsmann, hatte Frau und 5 Kinder. Aber er ist durch sehr viel Leid gegangen. Zum ersten Mal wurde sein Leben so richtig erschüttert, als sein 4-jähriger Sohn starb. Dann war es so, dass in der Stadt, in der er lebte und wo er auch viele Besitztümer hatte, in Chicago, ein großes Feuer ausgebrochen ist und viele von den Besitztümern, die er hatte, wurden vernichtet und das hat ihn in den finanziellen Ruin getrieben. Und so war er wirtschaftlich sowieso schon am Kämpfen und nur wenige Jahre später kam der nächste Schlag mit einer Wirtschaftskrise, die ihn ebenfalls voll erwischte. Das Leid wollte einfach kein Ende nehmen. Und dann gab es die Situation, dass er mit seiner Familie aus den USA nach England mit dem Schiff reisen wollte. Da sollte eine Evangelisation mit Moody stattfinden und er wollte da oder sie wollten dort mit dabei sein. Und kurz bevor sie diese Reise antreten wollten, kam bei ihm geschäftlich etwas dazwischen und er musste so umplanen, dass er seine Familie schon mal mit dem Schiff vorausschickt und dass er einfach etwas später nachreisen würde. Und als die Ville du Havre auf dem Meer unterwegs war, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Segelschiff. Und das Schiff, auf dem seine Familie war, fing an zu sinken. Und alle 4 verbleibenden Töchter der Familie sind in den Fluten ertrunken. Nur die Ehefrau war unter den wenigen Geretteten. Und als sie an Land kam, schickte sie ein Telegramm an ihren Mann mit 2 Worten: Saved alone, allein gerettet. Und so stand schließlich Horatio Spafford auf dem Deck seines Schiffes. Und wir müssen uns fragen, wie geht ein Mensch mit so viel Leid um? Wie kann es sein, dass so ein Mann an dem Sturm in seinem Inneren nicht Schiffbruch erleidet? Als sein Schiff an der Stelle vorbeisegelt, wo ihm gesagt wird, das muss jetzt die Stelle gewesen sein, wo deine Töchter ertrunken sind, da nimmt er einen Stift in die Hand und schreibt die Zeilen, die wir übersetzt sehr gut kennen: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Wir borgen uns für diese Predigt einmal das Bild des Schiffes, des Seelenschiffes und segeln gemeinsam durch unseren Bibeltext. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Und zwar knüpfen wir da an, wo ihr letzte Woche schon unterwegs wart, im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. In der letzten Woche habt ihr die Verse 3 bis 12 behandelt. Heute schauen wir uns die Verse 13 bis 25 an. Es ist ein Text, in dem wir den Apostel Petrus dabei beobachten dürfen, wie er sich der herausfordernden Aufgabe stellt, vom Sturm umtobte Christen zu trösten und zu ermutigen. Es sind Judenchristen in der Zerstreuung. Sie sind höchstwahrscheinlich Verfolgungen und Anfechtungen ausgesetzt, haben wahrscheinlich zumindest zum Teil Besitztümer verloren. Einige haben wahrscheinlich geliebte Menschen verloren, vielleicht viele von ihnen sogar die Hoffnung verloren. Wie spricht ein Apostel in so eine Situation hinein und ermutigt und bringt Hoffnung? Lass uns mit dieser Frage in den Text starten. Ich lese ab Vers 13. Darum, und hier machen wir direkt mal Pause, der aufmerksame Bibelleser weiß, kein Bibeltext startet einfach mit einem Darum. Darum bedeutet immer, da ist was Wichtiges vorher gesagt worden. Wenn ihr jetzt ganz genau wisst, was letzte Woche alles gesagt wurde, dann muss ich da keine Worte verlieren. Euer Gedächtnis ist bestimmt gut. Ich gebe euch nur ein bisschen eine Gedankenstütze. Ich greife mal einen Satz raus aus dem Text vorher. Da heißt es, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Darum. Jetzt sind wir bei unserem Text. Darum, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt, an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Vor einigen Jahren war ich Jugendleiter in der Gemeinde in Erlenbach. Das war noch bevor ich für Gemeindegründungen ausgesandt wurde. Und ich kann mich erinnern, dort gab es eine Zeit, das war in den Sommerferien, eine ganz besondere Zeit für uns als Jugend damals. Wir kamen nämlich auf die Idee, uns zum Bibellesen zu treffen. Und zwar haben wir das folgendermaßen gemacht. Ich habe den Jugendlichen gesagt, besorgt euch Buntstifte, 5 Farben. Und wir werden das Neue Testament gemeinsam durchlesen und aus dem Blickwinkel des Evangeliums das komplette Neue Testament bunt anmalen. Vielleicht kennt ihr das wortlose Büchlein, vielleicht kennt ihr diese Armbänder, die mit Farben versuchen, das Evangelium weiterzugeben. Falls nicht, erkläre es euch ganz kurz. Da haben wir normalerweise die Farbe Schwarz, die für die Sündhaftigkeit, für die Sünde des Menschen steht. Dann haben wir die Farbe Weiß, die für die Heiligkeit und das Wesen Gottes steht. Und die beiden stehen natürlich im Kontrast zueinander. Und dann haben wir die Farbe Rot, die für die Erlösung und für das Blut Jesu steht. Danach haben wir die Farbe Grün, die für das Leben im Geist, für das Leben im Glauben steht. Und dann zum Schluss die Farbe Gelb oder Gold, die für die Hoffnung auf den Himmel steht. Genau. Und wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir wollen das Neue Testament durchlesen, einfach gucken, wie viel Evangelium steckt da tatsächlich in der Bibel drin. Und es war eins der besten Dinge, die wir gemacht haben. Ich kann sagen, in meinem Leben eins der besten Dinge, die ich gemacht habe. Nicht nur, weil meine Bibel jetzt komplett bunt ist und ich mich viel besser in meiner Bibel zurechtfinde, weil jede Seite sieht plötzlich anders aus. Vorher hat man einfach nur so Schwarz-Weiß-Text, alles sieht gleich aus, aber mittlerweile ist es bunt und wenn ich etwas suche, finde ich es viel schneller. Also allein dafür lohnt es sich schon. Aber noch viel mehr, wir haben uns täglich getroffen bei den Jugendlichen zu Hause und jedes Mal, wenn ich aus der Tür gegangen bin, habe ich gedacht, soll ich meine Bibel mitnehmen oder nicht? Und manchmal, also wenn ich es jetzt mache, dann denke ich manchmal, ach, ich werde es nicht brauchen und ich lasse liegen oder ich denke gar nicht dran. Aber damals, ich weiß, ich bin zu Terminen gegangen, wo ich die Bibel auf jeden Fall nicht brauchen würde, aber ich habe gedacht, ich nehme sie doch mit. Irgendwie wollte ich sie nicht zu Hause lassen. Das hat was mit mir gemacht. Die Bibel ist mir ans Herz gewachsen. Und es gab einige Texte, die besonders angefangen haben zu leuchten, weil wir das gemacht haben. Und das erste Kapitel im ersten Petrusbrief war genau so ein Text, der sich mir aufgeschlossen hat, weil ich angefangen habe, das bunt anzumalen. Und zwar, 3 unserer 5 Farben kommen hier sehr offensiv vor. Die ersten 2 nicht. Schwarz und Weiß übrigens, falls ihr das nachmachen wollt, mit Schwarz kann man nicht gut markieren, dann sieht man den Text nicht mehr. Und mit Weiß auch nicht, das sieht man auch nicht wirklich. Deswegen haben wir da Braun genommen und Hellblau, mussten uns ein bisschen behelfen. Aber es funktioniert. So, der Text, den ihr letztes Mal behandelt habt, der stand unter dem Thema der Hoffnung. Und das ist bei mir komplett gelb angemalt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Dieser ganze Abschnitt ist gelb. Da geht es um den Himmel. Und dann der Text, wo wir jetzt angefangen haben. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Und dann kommt diese Aufforderung. Der ist bei mir komplett grün. Da geht es um das Leben jetzt, um das Leben im Glauben, das Leben im Geist. Wie sollen wir das leben? Diese ganzen Aufforderungen, die sind grün markiert. Und dann, wo wir zu diesem Wörtchen denn kommen, ab dann ist es rot. Dann spricht er über die Erlösung durch Jesus. Und das ist ganz wertvoll zu beobachten. Das ist nicht zufällig so. Sondern Petrus hat eine ganz bestimmte Art, leidende Christen zu ermutigen und ihnen Hoffnung zu geben. Ich würde sagen, Petrus wirft ihre Anker aus. Wenn wir uns vorstellen, so wie Horatio Spafford das gemacht hat und erlebt hat, dass es ein Sturm in seinem Leben war. Wir bleiben an diesem Bild. Wir als Christen fahren in unserem Boot, in unserem Schiff und es gibt Zeiten, wo die Stürme so um uns herum toben, dass wir Angst haben, wie die Jünger damals, dass das Boot kippt, dass so viel Wasser reinläuft, dass das ganze Boot sinken wird. Und wie ermutigt man solche Christen? Petrus wirft ihre Anker aus, um diesem Boot Stabilität zu geben. Einen Anker wirft er aus in die Ewigkeit. Das, was sie im Himmel erwartet, die Herrlichkeit, die noch kommt, da wirft er einen Anker aus. Und dann wirft er den anderen Anker aus in die Vergangenheit, ans Kreuz, da, wo Jesus für sie gestorben ist. Deswegen sind seine Aufforderungen, seine Anweisungen für das, was sie jetzt tun, eingebettet in diese Texte über den Himmel und über das Kreuz. Diese sind die Grundlage dafür, dass er ihnen überhaupt Anweisungen geben kann. Deswegen wird das eingeleitet mit einem Darum. Weil ihr diese Hoffnung auf den Himmel habt. Darum sollt ihr jetzt so handeln. Und dann dieses Wörtchen denn. Ihr sollt so handeln, denn das Kreuz. Diese 2 Anker müssen ausgeworfen werden. Und erst wenn diese Anker ausgeworfen sind, und er macht das ganz gründlich, er sagt nicht, ich habe es jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, ne? Ihr werdet euch freuen, aber das ist ja ein ganzer Abschnitt. Er malt ihnen vor Augen, wie wird der Himmel sein? Er geht auf ihre Situation ein. Es kann sein, dass da einige dabei waren, die in der Zerstreuung waren und Verfolgung erlebt haben und das bedeutete, dass sie ihr Erbe nicht antreten konnten, weil sie aus ihrem Besitztum vertrieben wurden. Und er malt ihnen vor Augen, eure Heimat ist eigentlich im Himmel, eure Besitztümer. Ihr werdet dort ein Erbe haben, was viel größer ist als das, was ihr hier verloren habt. Er wirft ihren Anker aus und er wirft ihn gründlich aus. Ein Anker muss man tief runterlassen, damit er wirklich Halt findet. Und dann auch, wo er über das Kreuz spricht. Er sagt nicht einfach nur, denkt an Jesus, dass er für euch gestorben ist, sondern er malt es für sie aus. Was bedeutet es, dass Jesus für sie gestorben ist? Das gibt ihnen Wert. Sie sind nicht einfach nur mit materiellen Dingen erkauft, sondern Jesus hat sein Blut für sie vergossen. Also die Anker werden gründlich ausgeworfen und dann eingebettet da rein. Wenn diese Anker ausgeworfen sind, dann kann er ihnen auch Anweisungen geben. Und die wollen wir mal kurz durchgehen. Vers 13, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Ich übertrage das mal unser Bild von dem Schiff. Alles, was lose ist auf eurem Schiff, das muss angegurtet werden, damit es nicht rausfliegt, damit es euch nicht in den Weg kommt. Oder einfach volle Aufmerksamkeit. Nichts lose rumhängen lassen. Das Bild kommt ja daher, dass die damals so ein langes Gewand hatten und dass die das mit einem Gurt zusammen gemacht haben, damit sie sich gut bewegen konnten, damit es nicht im Weg war. Also volle Konzentration, einfach alles bei sich haben. Dann seid nüchtern. Nicht so wie die Seeleute, die ja immer mit dem Alkohol assoziiert werden. Das muss nicht unbedingt Alkohol sein. Alles Mögliche, was unsere Sinne trübt. Alles das, wo unsere Konzentration verloren geht. Wir brauchen unsere Konzentration in solchen Zeiten, wo wir Leid erfahren, wo wir verfolgt werden, wo wir in Anfechtungen sind. Seid nüchtern. Und dann setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das heißt, hofft nicht auf eure eigene Kraft. Hofft nicht darauf oder rechnet nicht damit, dass ihr selbst stark genug seid. Ihr habt alles in euch oder so. Nein, bei all dem, was ihr getan habt, wenn ihr eure Anker ausgeworfen habt, wenn ihr alles festgebunden habt, wenn ihr am Steuer steht, dann das Stoßgebet zum Himmel, weil der Einzige, der euch in dieser Situation tatsächlich helfen kann, ist Gott, der Kontrolle über diese Situation hat. Aber ich finde diese Formulierung, sie klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Aber ich finde sie ganz schön, weil sie eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal auf den Punkt bringt. Wo liegt unsere Hoffnung drin? In der Offenbarung Jesu Christi. Was für eine Offenbarung? Ist es jetzt die Offenbarung damals, als er auf die Erde kam, um am Kreuz für uns zu sterben und wir da gesehen haben, wie er uns Gott offenbart hat? Oder ist es die Offenbarung, die erst noch kommt, wenn der, an den wir glauben, wiederkommen wird, sichtbar als Herrscher und uns zu sich nehmen wird? Ich glaube, es ist beides. Es sind wieder diese beiden Anker, die in einem Satz drin sind. Wichtig ist, dass diese beiden Anker ausgeworfen werden. Das ist unsere Hoffnung. Und dann in den nächsten drei Versen spricht er über Heiligkeit. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Lass dich nicht gehen in so einer Zeit. Geh nicht einfach mit der Motivation oder lass nicht deine Motivation einfach fahren und sag, ach, ich kann hier sowieso nichts ändern, jetzt ist es sowieso schon zu spät. Wir wollen mit voller Aufmerksamkeit, volle Konzentration, volle Hingabe bei dem bleiben, was Gott sich für uns gedacht hat, was er von uns möchte. Und dann im Vers 17 geht er auf die Gottesfurcht ein. Führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Und das ist in den Stürmen des Lebens ganz, ganz wichtig, dass wir Gott fürchten und nicht die Menschen um uns herum, die uns das Leben schwer machen oder die Stürme, die uns umtoben, nicht die Wellen, die uns beeindrucken, sondern Gott ist derjenige, den wir fürchten sollen. Also eine ganze Reihe Aufforderungen, die eigentlich ganz knapp gehalten sind. Aber ich würde sie zusammenfassen, einfach in unserem Bild. Wirf die Anker aus und dann beide Hände ans Steuer. Wir lassen uns nicht einfach treiben. Volle Konzentration, volle Aufmerksamkeit. Wir sind gefordert in dieser Situation. Wirf deine Anker aus und dann beide Hände ans Steuer. Unsere Situation heute ist ein bisschen komfortabler als die von den Judenchristen damals. Ich glaube, die wenigsten von uns würden diese Zeit, in der wir gerade leben oder was wir jetzt gerade erleben, bezeichnen als wir werden als Christen verfolgt. Das passiert in den wenigsten Fällen, zumindest in unseren Breitengraden. Aber wir können nicht von der Hand weisen, dass wir trotzdem Anfechtungen um uns herum haben. Und die können ganz anderer Natur sein, die können ganz unterschiedlich sein, aber Anfechtungen sind es trotzdem. Vielleicht bist du keiner, der von seinem Erbgut vertrieben wurde, aber vielleicht hast du wie viele andere Familien durch einen Erbstreit in der Familie vielleicht einen Teil deines Erbes verloren oder aufgeben müssen, aber vielleicht hast du den Frieden in deiner Familie deswegen auch verloren. Wie kann ich dich ermutigen? Wirf deine Anker aus. Wirf deine Anker aus zum Kreuz. Der Wert liegt nicht in deinem Erbe. Deine Familie, in die du hineingeboren bist, ist nicht letztendlich und für alle Ewigkeit deine Familie, sondern damals hat Jesus dir Wert gegeben und er hat eine geistliche Familie ins Leben gerufen, zu der du jetzt gehören darfst. Und in Ewigkeit wirst du dort dein Erbe antreten mit deinen geistlichen Geschwistern. Alles wird sich auflösen zum Guten. Wirf deine Anker aus und dann beide Hände ans Steuer. Es gilt durchzuhalten bis dorthin. Vielleicht bist du kein Jude, der im Exil lebt. Aber vielleicht fühlst du dich trotzdem allein, fehl am Platz, als würdest du nirgendwo wirklich dazugehören. Wirf deine Anker aus. Wirf deine Anker aus zum Kreuz, wo Jesus dir gesagt hat, ich lass dich nicht allein mit deiner Not, ich lass dich nicht allein in dem Elend, in dem du steckst, sondern ich komme zu dir und ich rette dich. Und wirf deinen Anker aus in die Ewigkeit, weil das, was du jetzt erlebst, das ist noch nicht der Endzustand. Er wird dich abholen und er wird mit dir Gemeinschaft haben und wir haben die Zusage, wir werden bei ihm sein für immer. Es wird die Zeit kommen, wo wir nie wieder dieses Gefühl der Einsamkeit haben werden. Vielleicht bist du nicht unfreiwillig in einem fremden Umfeld gelandet, aber vielleicht hast du dich freiwillig an einen fremden Ort berufen lassen, an dem nicht alles einfach ist, wo du täglich herausgefordert bist. Wirf deine Anker aus. Zum Kreuz, da wo Jesus sich hat berufen lassen, an einen Ort, der sehr viel unbequemer war als der, wo er herkam, wo er bereit war, bis in den Tod zu gehen. Und dann wirf deinen Anker aus in die Ewigkeit, wo du die Früchte dessen sehen wirst, was du hier erlitten und erduldet und ausgesät hast. Es wird sich lohnen. Wirf deine Anker aus. Wirf deine Anker aus ans Kreuz und in die Ewigkeit. Und dann beide Hände ans Steuer. Wirf deine Anker aus in die Vergangenheit. Beschäftige dich mit dem, was Christus für dich getan hat. Staune über sein Erlösungswerk. Identifiziere dich mit seinem Leiden. Danke ihm für seine Hingabe. Das ist das Wichtigste, was wir als Christen tun können. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wir feiern das immer wieder in unseren Gottesdiensten. Wir feiern das im Abendmahl. Wir hören es immer wieder in unseren Predigten, in den Liedern. Aber oft benutzen wir Formulierungen, die schon so abgegriffen sind, dass wir darüber nicht mehr nachdenken. Und wir denken, damit haben wir alles erfüllt, was man machen muss. Aber es geht darum, das immer wieder frisch zu halten. Es ist so wertvoll, dass wir Arbeit reinstecken müssen, dass es uns wertvoll bleibt. Das Kreuz hat genügend Kraft, uns jetzt noch Hoffnung zu geben, aber es muss uns wertvoll bleiben. Wirf deinen Anker ganz tief aus in diese Richtung. Und dann wirf deinen Anker aus in Richtung Ewigkeit, in Richtung Herrlichkeit im Himmel. Lies mit Neugierde, was die Bibel über den Himmel zu sagen hat. Mal dir vor Augen, wie es sein muss, wenn alle Probleme ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Und freu dich darauf, Jesus selbst zu sehen. Und wenn diese Anker gründlich ausgeworfen sind, dann wirst du Kraft haben, die Hände am Steuer zu halten und durchzuhalten. Wir kehren für einen Moment zu dem Lied von Horatio Spafford zurück. Mir ist wohl. Worum dreht sich der Text in seinem Lied? Eine Strophe kann ich euch aus der deutschen Übersetzung vorlesen. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Er hat den Anker in die Vergangenheit ausgeworfen. Er hat sich an das Kreuz erinnert. Das ist für ihn wieder neu wertvoll geworden. Und dann die letzte Strophe, die muss ich euch übersetzen, weil die singen wir tatsächlich im Deutschen nicht. Herr, ich warte auf den Tag, an dem mein Glaube zum Schauen wird. Die Wolken werden wie eine Schriftrolle zusammengerollt werden. Die Posaune wird erschallen und der Herr wird herniederkommen. Das wird ein Lied in der Nacht sein, meine Seele. Das ist der zweite Anker. Das ist das, was ihn damals gehalten hat. Er hat dieses Leid erlebt und seine Seele hat sich genau dahin geflüchtet. Er hat seinen Anker in die Vergangenheit zum Kreuz ausgeworfen und hat den zweiten Anker in die Ewigkeit, in den Himmel ausgeworfen. Er hat seine Anker ausgeworfen. Meine Frau und ich haben die letzten 6 Jahre Gemeindegründungsarbeit in einer Gegend gemacht, wo es den Menschen sehr gut geht eigentlich. Und jetzt ruft Gott uns ins Ahrtal, wo die Menschen einen echten Sturm erlebt haben, äußerlich und innerlich. Die Fluten haben ihre Spuren hinterlassen. Und jetzt ist für uns natürlich die Herausforderung. Wie tröstet oder ermutigt man solche Menschen? Viele von ihnen sind nicht gläubig. Und trotzdem, wie tröstet oder ermutigt man solche Menschen? Welche Worte wir gebrauchen werden, das weiß ich noch nicht. Wir sind noch nicht so angekommen, dass wir viele von diesen Gesprächen schon führen konnten, nur ganz vereinzelt. Wie gut wir mit ihnen mitfühlen können, das wird sich erst noch zeigen müssen. Aber ich weiß, welche Anker ich bei ihnen auswerfen muss. Diese Menschen müssen wissen, dass sie Halt finden dürfen in dem, was Christus schon für sie getan hat. Und diese Menschen müssen wissen, dass sie Halt finden dürfen in dem, was die Ewigkeit ihnen zu bieten hat. Auch für diese Menschen ist die Antwort nicht anders. Die Anker müssen ausgeworfen werden. Als Janina und ich in den Tagen nach der Flut aus dem Ahrtal nach Hause kamen, wir hatten dort auch an 2 Tagen mitgeholfen, Schlamm aus den Kellern zu schippen. Ich habe mich an mein Klavier gesetzt und was habe ich gemacht? Ich habe meine Anker ausgeworfen. Dabei ist ein Lied entstanden und das möchte ich euch gerne jetzt vorspielen und damit diese Predigt auch beenden.